Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute habe ich eine Powerfrau zu Gast, mal wieder, Natalie Zimmermann. Sie ist High-Performer-Coach und Profiboxerin. Hallo Natalie.
Hallo liebe Ilka.
So Natalie, was ist denn ein High-Performance-Coach? Sprechen wir erstmal darüber, bevor wir zum Boxen kommen.
Also ich bin ausgebildete Physiotherapeutin, Mental Coach, Ernährungsberaterin, Personal Trainerin. Und dann habe ich das Ganze zusammengefasst, weil ich meine Klienten immer ganzheitlich betreue, trainiere und coache, zum High-Performer-Coach.
Wahnsinn. Und ich habe diese Woche noch jemanden getroffen und erzählt, ja, ich nehme bald mit der Natalie Zimmermann einen Podcast auf. Und die Person kannte dich auch, war total begeistert. Und da habe ich gesagt, du bist für mich ein Phänomen. Warum? Weil für mich Physiotherapie und all das, was du machst und deine Person irgendwie, ich will nicht sagen, das Gegenteil vom Boxen ist, nur für mich als Externe sind das so zwei Welten, ja, das Boxen, so rauf auf die Fresse, wenn ich das jetzt mal ganz plakativ mache, und das andere versucht, deinen Körper in Balance zu bringen, dich fitter zu machen und so diesen Gesundheitsweg einzuschlagen, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Wie siehst du dich da selbst? Denkst du auch, das sind zwei Welten, oder würdest du sagen, nee, Ilka, das siehst du falsch? Du darfst mir gern widersprechen.
Ja, also ich persönlich würde mich ja als Kämpferin bezeichnen, weil ich seit 22 Jahren Kampfsportlerin bin. Die ersten 10 Jahre habe ich ja Taekwondo trainiert, dort den ersten Dan. Dann bin ich zum Kickboxen gewechselt, da bin ich dreifache deutsche Meisterin geworden, 2019 Vize-Weltmeisterin und jetzt seit 5 Jahren Profiboxerin und 2023, 2024 Profibox-Weltmeisterin geworden. Und für mich ist das eine Reise, eine persönliche Entwicklung meiner Seele. Und weil du musst dir vorstellen, wenn du in so einen Ring gehst, du brauchst also einfach diese Connection von Geist, Körper, Seele, den Fokus, die Energie, die Konzentration, den Willen und diese ganzen Bereiche, die ich vorhin genannt habe, liebe ich es akribisch zu verbessern, immer zu forschen, um meine Performance dann zu verbessern.
Und so ist dann die Schnittstelle, könnte man sagen, oder? So kommt man vom Boxen zum High-Performance-Coach.
Also ich würde gar nicht ja, ich würde sagen, im gleichen Atemzug, als ich die Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen habe, habe ich meine ersten Trainerscheine gemacht und die ersten Kampfsportstunden genossen. Und das war immer für mich dieser Einklang von allem. Also für mich gehört das zusammen.
Cool. Du hast mit 20 Jahren den Impuls gehabt mit Kampfsport. Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist.
Genau.
Der Film Die Akte Jane. Ich habe den Film nicht gesehen, aber was hat dich daran so fasziniert? Wie bist du dazu gekommen? Und ist 20 so das normale Alter, wo man zum Kampfsport kommt, oder eher früh oder spät?
Also ich war wirklich eine schlaffe Socke in dem Sinne, bis ich 20 Jahre alt war, habe ich kaum Sport gemacht. Ich hatte zwar eine sehr aktive Kindheit, weil ich eine Schäferstochter bin und immer viel draußen war und wir natürlich auch die Tiere versorgt hatten, aber ich habe nie so ein richtiges Hobby gehabt. Und erst mit 20, als ich die Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen habe, dann bekommst du ja ein ganz anderes Know-how, ein ganz anderes Bewusstsein und denkst, oh Gott, ich muss unbedingt mit Sport anfangen. Und Schicksal, Zufall, ich persönlich glaube ja an Schicksal, habe ich den Film Die Akte Jane gesehen. Und ich war so beeindruckt, weil Demi Moore ist dann als einzige Frau in die Army geschleust worden, als Pilotprojekt, ob eine Frau überhaupt das leisten kann, was Männer leisten können. Und am Anfang konnte sie das nicht, kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und dann hat sie sich die Haare abgeschoren, sie ist ja an für sich eine sehr attraktive Frau und hat dann hart trainiert und irgendwann konnte sie dann zumindest bei den Männern einigermaßen mithalten. Und ich dachte, wow, so viel Kraft, so viel Power, das möchte ich auch. Und so bin ich dann zum Kampfsport gekommen. Das war der erste Impuls.
Ich weiß nicht, ob du den neuen Karate Kid Film gesehen hast. Ich habe mir den angeguckt und danach war ich auch so inspiriert. Warum hat mich Karate inspiriert? Was jetzt vielleicht jetzt nicht das ist, was du machst. Ja, Kickboxen und Taekwondo, das ist nochmal was anderes. Aber es hat mich total inspiriert. Mich hat nämlich fasziniert, wie viel Konzentration und Fokus man in diesem Sport braucht. Weil das ist ja allgemein so im Sport. Ja, du brauchst auch beim Golfsport, beim Triathlon, du brauchst überall Fokus. Aber ich glaube, gerade wenn du so einen Endgegner hast beim Boxen, ja, oder beim Karate, dann ist es noch wichtiger, so in seinem Tunnel und in seinem vollen Fokus zu sein. Das fand ich total inspirierend. Und ja, wenn ich da noch Talent hätte, dann könnte ich mir das auch vorstellen, weil ich das, wie gesagt, wie du auch, von so einem Film inspiriert, total klasse finde. Ja, du hast ja dann, ja, darfst gerne kommentieren.
Also, ja, genau, weil ich hatte schon immer eine Affinität zu Kampfsportfilmen. Also als Kind habe ich Xena Herkules gespielt, ich hatte Pfeil und Bogen und ich habe solche Filme geliebt wie Xena und Herkules, hatte ich schon erwähnt, und Fantagiron, Mulan. Ich fand das schon immer, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme. Ich fand das schon immer beeindruckend, was Menschen, wenn sie wollen, aus ihrem Körper machen können. Mhm. Und diese Einheit Geist, Körper, Seele. Ne? Bloß bin ich auf dem Land groß gewachsen, da gab es halt gar keine Kampfsportschulen in der Nähe. Mhm.
Und dann hast du ja mit Taekwondo Erfolge gefeiert. Du hast dann auch deine Vize-Weltmeisterschaft in Antalya 2019 im Kickboxen in der Nationalmannschaft auch nochmal erwähnt. Und dann bist du mit 37, vor 5 Jahren, dann zu deinem Profiboxen gekommen und hast dein Debüt da gefeiert. Ist das ein normaler Einstieg? Würdest du das als ungewöhnlich deklarieren? Was hat dich jetzt dazu bewegt, dann in diese Profi-Boxliga zu kommen?
Ich weiß, das ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, aber dieses Wort Vize, das hat mir immer einen Stich in mein Herz versetzt und Tränen in den Augen getrieben. Ich wollte doch unbedingt Weltmeisterin sein und ich habe 7 Jahre in der Nationalmannschaft dafür hart trainiert und gearbeitet. Und bei der Nationalmannschaft war das so, du musst dich erstmal überhaupt qualifizieren, dass du auf eine EM oder WM mitgenommen wirst. Und dann hast du Antalya, das war eine Woche Weltmeisterschaft, 50 Nationen. Ich hatte einen Pool von, ich glaube, 16 Mädels in meiner Gewichtsklasse. Da musst du dich erstmal hochkämpfen, ne? Mhm. Oh, bis du das schaffst, dass du da stehst, das war so viel Arbeit, so viel Reisen. Und da muss ich sagen, nach 7 Jahren Kickboxen und immer fast jedes Wochenende unterwegs mit Lehrgängen, ich war einfach müde und ich habe schon alles gesehen und ich dachte so, nee, also nochmal den Weg, das möchte ich nicht. Und Zufall oder Schicksal war Bernd Bönte bei mir im Studio in der Roten Baumchaussee und das ist der ehemalige Klitschko-Manager. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann meinte ich, du Bernd, was meinst du, könnte ich mit meinem Können und Fähigkeiten zum Profiboxen wechseln? Ja, das kann ich nicht beantworten, aber ich schicke dich zu Christian Morales und das war mein erster Profiboxtrainer und dann hat das Ganze seinen Weg genommen. Aber es ist natürlich extrem untypisch. Es ist untypisch, dass man mit 20 anfängt, Kampfsport zu machen. Es ist untypisch, dass man in so einem hohen Alter überhaupt Leistungssport macht, aber deswegen, heute ist es ja ein Modebegriff, Biohacking, Longevity. Mhm. Ich war immer bestrebt, mich zu tunen, also natural high, also meine Körperzellen auf das beste Niveau zu bringen, damit ich ganz viel Energie habe, ganz viel leisten kann und ganz schnell regenerieren.
Ja, du hast ja gerade eben gesagt, das kann man jetzt Zufall nennen. Wir glauben ja beide an das Universum, das sollte so sein, dass du dann die ganzen Kontakte in der Branche auch auf einmal hattest. Wie hast du dich denn bei diesem Debüt mit 37 auf das Profiboxen mental und körperlich vorbereitet? Wie sieht da so ein Alltag aus? Kann man das neben einem Hauptjob, weil du warst ja immer noch Physiotherapeutin, bist ja auch Personal Coach, kriegt man das hin oder muss man wirklich so 10 Stunden am Tag sich für das Training irgendwie vorbereiten und das durchführen?
Also die ersten Kämpfe sind nicht ganz so hart und intensiv, wobei der Wechsel vom Kickboxen zum Profiboxen war eine riesen Challenge für meinen Körper. Ich hatte auf einmal einen Hexenschuss, diverse Zerrungen. Also ich habe dann, weil ich es unbedingt wollte, ganz akribisch angefangen, mich mit Regeneration zu beschäftigen. Und umso höher ich gekommen bin, umso mehr höher die Rundenanzahl wurde, umso weniger habe ich gearbeitet. Aber das war dann auch das Schöne. Dann habe ich auch die ersten Erfolge gefeiert, Sponsoren bekommen. Und das war dann so ein fließender Wechsel. Also zum Beispiel jetzt bei den letzten 3 Weltmeisterschaften, die ich geboxt habe, da habe ich davor so gut wie gar nicht gearbeitet. Hätte ich gar nicht leisten können. Weil du trainierst 2-mal am Tag, 6 Tage die Woche. Jetzt hatte ich zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in England einen sehr trainingsbesessenen Trainer, also der macht wirklich mehr als alle anderen. Das schaffst du nicht mehr, nebenbei zu arbeiten. Aber ganz am Anfang, da war es wirklich so früh morgens 7.30 Uhr, 7 Uhr zur ersten Einheit, schnell in die Praxis arbeiten, kurz Mittagspause, wieder arbeiten, ab zum Training und danach nochmal arbeiten. Also rückblickend weiß ich gar nicht, wie ich das durchgehalten habe. Aber ich war so glücklich und so beseelt. Das war für mich wie Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen, wenn ich da zum Training gehen durfte. Und das nehme ich auch wahr. Wenn, guck mal, es gibt eine körperliche Energie und es gibt eine seelische Energie. Mhm. Und wenn du etwas hast, was so richtig so ein Feuer in dir entfacht und du voller Leidenschaft bist, boah, da kannst du auch eine Menge leisten.
Und im Nachhinein fragt man sich dann, wie hat man es geschafft? Aber in dem Moment hinterfragt man das nicht. Das ist wirklich so. Ja, am 1. September 2023 bist du dann belohnt worden in Gütersloh, oder? Was ist da passiert?
Ja. Ja, da habe ich dann meinen ersten Weltmeisterschaftstitel erkämpft und ich war wirklich so glücklich. Also, so. Ja, nach 20 Jahren Kampfsport darf ich mich endlich Weltmeisterin nennen. Also, du, es war eine, ich bin echt mit dem Gürtel überall rumgerannt und habe den die ganze Zeit in meiner Nähe gehabt. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr stolz, sehr glücklich und dankbar, weil mich haben viele Menschen viele Jahrzehnte unterstützt, damit ich da hinkomme, wo ich hingekommen bin. Und ja, das ist eine große Ehre, so einen Titel tragen zu dürfen, ne?
Dann sprechen wir gleich mal über Unterstützung. Du sagst, Menschen haben dich unterstützt. Was braucht es denn alles auf diesem Weg? Wie wird das finanziert? Wer kommt dafür die Kosten auf, ja, fürs Training und alles? Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick gewähren.
Also am Anfang habe ich das natürlich alles selber erarbeitet, aber dann von, sage ich mal, privaten Menschen um mich rum, die gesehen haben, dass ich das unbedingt will, die mir dann mich ein bisschen unterstützt haben, bis dann hatte ich Labor Heidrich, das war mein erster großer Sponsor, der war auch sehr großzügig. Die hatten durch Corona-Zeiten einfach auch die Möglichkeit, da sehr großzügig zu sein. Und dann war ein bisschen der Deal mit den Firmen, also ich habe mittlerweile mehrere Firmen, pass auf, wir unterstützen dich und dafür machst du für uns Marketing, ein bisschen Social Media, kommst vielleicht mal zum Event, sagst Hallo. Und das ist dann so ein Win-Win, ne? Eine Win-Win-Situation.
Und wenn man so einen Titel holt, was bekommt man da? Ich sag mal so beim Lauf-Event, wenn du wirklich den ersten Platz holst, kriegst du 20.000 Euro Preisgeld. Und bei so einem Marathon, wo du vielleicht 2 Jahre drauf trainiert hast als Äthiopier, das klingt jetzt erstmal viel, 20.000, die sind aber ja ruckzuck weg. Also die Marathonläufer leben nur von Sponsoren wie Nike oder Adidas. Wie ist das bei dir? Was bekommst du, wenn du so einen Weltmeistertitel dir holst?
Also darüber kann ich, glaube ich, gar nicht sprechen.
Ist nicht offiziell? Okay.
Aber
oder ist es zu wenig?
Ist nicht offiziell. Okay. Es ist zu wenig, das darf ich gar nicht sagen. Aber ähnlich würde ich sagen. Und am Ende, entweder machst du es aus Leidenschaft und Liebe und wie du sagst, du vermarktest dich drumherum, aber du müsstest wirklich richtig Fame sein und in allen Verbänden Gürtel haben. Ich glaube, dann hast du Chance, eine sehr wohlhabende Sportlerin zu sein, aber so auf gar keinen Fall.
Was?
Da war ich auch echt desillusioniert, als ich das mitbekommen habe, ich da war.
Ja,
du hätte mir das nicht vorher jemand sagen können.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann sieht, was so ein Fußballer pro Spiel bekommt oder selbst so ein Schiedsrichter in der ersten Bundesliga, wie viel Tausend der einfach nur dafür, dass er Schiedsrichter ist, bei dem Spiel bekommt, wo er nicht sein Leben riskiert. Ja, du riskierst ja irgendwie noch so dein Leben, wenn man das so sagen darf. Ja.
Ja, das ist schon so. Ja.
Sag mal, was war denn rückblickend die größte Herausforderung auf dem Weg zum Titel?
Schon das Training durchzuhalten, weil gefühlt, du trainierst 2-mal am Tag und bei jeder Einheit gehst du über deine Grenzen. Und ich hatte dann ja, die erste WM war ja im Frühjahr 23 geplant. Und hatte ich 2 Wochen vor meinem ersten Weltmeisterschaftskampf eine Schulterverletzung, dass mir meine Sehne angerissen und ein Muskelbündel Faserriss hatte ich dann. Und ich dachte, nee, ne, jetzt hast du es so weit geschafft. All die Vorkämpfe gewonnen. Endlich kannst du hier im Titel boxen. Und 2 Wochen vor deiner WM zerfügt es mir die Schulter. Da war ich schon sehr traurig. Da war ich auch sehr traumatisiert. So. Aber da habe ich mich nochmal gesammelt. Ich habe auch ein tolles Umfeld, was mich unterstützt, aufgebaut hat, motiviert hat. Und da habe ich gesagt, okay, ich achte einfach ganz akribisch auf meine Regeneration, noch mehr als zuvor. Und dann muss ich es irgendwie mir wirklich machen. Und das war eine schöne Reise, weil dadurch habe ich ganz viele tolle Tools kennengelernt, die hätte ich sonst nie in meinem Leben kennengelernt.
Alles hat im Leben seinen Sinn, wie man so schön sagt. Hattest du sonst mal irgendwelche einschneidenden Erlebnisse wie eine schlimme Grippe und du konntest nicht an der Startlinie, sagt man immer beim Laufen, bei euch sagt in den Ring gehen, konntest du nicht in den Ring gehen, weil du irgendwas hattest oder sagst du, nö, das hat dann immer auf dem Tag wieder gestimmt?
Also von meiner Seite aus hat das gestimmt, aber die Gegner sind ab und zu ausgefallen wegen Corona.
Und was passiert dann? Da kriegst du keinen anderen Gegner, sondern dann wird abgesagt.
Ja, also ich hatte da einen Fall, 2 Monate habe ich mich auf einen Kampf vorbereitet und das bedeutet dann halt 6 Tage die Woche trainieren, 2-mal am Tag. Das war noch die Phase, wo ich mehr arbeiten musste. Da bin ich morgens zum Training gefahren, ab ins Studio, wieder zum Training, ab zum Studio. Kaum soziale Kontakte, die Familie nicht gesehen, dann hältst du ja auch die ganze Zeit Diät, du bist dünn mit den Nerven, weil das, puh, auch echt, es wäre ein großer Kampf gewesen. Und dann fällt der Kampf aus, weil die Gegnerin Corona hat. Mhm. Also das war schon hart.
Ja.
Aber ich meine, ich habe 2 Monate mich auf einen Kampf vorbereitet. Und ich war wirklich, ich habe geweint und war echt desillusioniert und dachte, oh Gott, was soll das hier, ich höre jetzt auf. Und das ist ja, das habe ich am Ende gelernt, ne? Du brauchst halt eine hohe Niederlagenstabilität, wenn du sowas wie einen Weltmeistertitel dir erkämpfen möchtest. Mhm. Weil du wirst so viele Hindernisse, Hürden, Stolpersteine haben, die kannst du dir am Anfang noch gar nicht vorstellen. Du kannst dir auch gar nicht vorstellen, wie hart das alles ist, ob körperlich, emotional, aber auch finanziell, was du da alles einstecken musst oder ausgeben musst. Und ich habe einen Freund, der ist Amateurboxer gewesen, hat sich 2 Jahre auf Olympia vorbereitet, ist nach Frankreich gereist zum Qualifikationsturnier und dann fällt das ganze Turnier aus. Und ich habe mich 2 Monate vorbereitet, er hat sich 2 Jahre vorbereitet. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen runtergeholt und da dachte ich, okay, ich übe mal hier Demut, ich sag hier mal gar nichts.
Ja.
Man muss die Dinge so annehmen, wie sie sind.
Das finde ich sowieso so schrecklich, wenn dann irgendwie gesagt wird, so 2 Tage vom Ironman, was ja nicht so wichtig ist wie jetzt dein Turnier, aber dass es dann heißt, ja, eventuell darf Schwimmen nicht stattfinden oder eventuell muss aufgrund einer gefährlichen Lage das ganze Ding abgesagt werden. Da denke ich so, es gibt Leute, die 2 Jahre für diesen Tag leben. Das soll jetzt ihr Abschlusshighlight werden und dann fällt das auf einmal aus, ja. Die kommen aus China angereist, sind eine ganze Woche in Hamburg für diesen Ironman, ja. Da fühle ich auch immer total mit, also egal welcher Sport das ist, ob das jetzt Triathlon ist, Boxsport oder ja meinetwegen Golfen, wenn man so lange auf etwas hinträumt, das sind ja auch Träume, das hast du ja auch deutlich gemacht. Du hast gerade eben gesagt, dass man sich so ein hartes Fell aneignen muss, weil man einfach, wenn man einen Weltmeistertitel haben will, so viele Niederlagen erlebt. Wie kriegt man dieses harte Fell? Wie schafft man das? Wie kriegt man das mental hin?
Also ich habe irgendwann verstanden, ich habe ja mit sehr vielen High-Performer-Menschen zu tun, ob es jetzt Unternehmer sind, Rockstars, was auch immer. Und wenn du dir die Geschichten von denen anhörst, ne, also dann irgendwann verstehst du, okay, erstens arbeiten sie alle viel und hart. Sie tun halt das, was sie leben, deswegen empfinden sie das nicht als viel und hart. Ich habe mein Training auch als nie viel und hart angesehen. Aber wenn Menschen von außen das betrachten, sagen, Gott, das würde ich ja keine Woche durchhalten. Und dass man Niederlagen nicht so negativ erlebt, sondern okay, das habe ich jetzt gelernt und ich mache weiter. Also mich schockt das schon gar nicht mehr, wenn irgendwas vorfällt, weil ich denke, alles klar, es gibt Schlimmeres, es ist so, wie es ist. Also ich habe mittlerweile eine sehr hohe Akzeptanz, kann ganz schnell mein Mindset darauf hinpolen, du kannst immer nur einen Gedanken zur gleichen Zeit denken, ein Gefühl zur gleichen Zeit fühlen. Und ich bin so extrem trainiert, meine Gedanken bewusst wahrzunehmen, dass ich denke, macht überhaupt keinen Sinn, sich jetzt darüber aufzuregen. Ich konzentriere mich, was kann ich jetzt besser machen? Was ist der nächste beste Schritt? Und weiter geht's. Und ich bin dann immer erstaunt, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die sich über so Kleinigkeiten aufregen und ich gucke die an.
Ja,
also,
ihr habt ja Sorgen.
Das schockt mich. Ja, da denke ich mal, das schockt mich gar nicht. Du hast ja überhaupt keine Toleranzgrenze, gar keine Belastbarkeit. Und das ist halt, das ist das Positive, was so ein Sport mit sich bringt. Ne?
Ja, das stimmt.
Wenn du das verstehst.
Oder allgemein der Leistungssport. Ich würde noch was dranhängen. Ich glaube, immer aus der Distanz heraus, im Nachhinein versteht man, warum das zu dem Zeitpunkt so und so gelaufen ist.
Ja,
ja, dass man, das stimmt. Dass man dann versteht, ah, das ist passiert, das hat seinen Sinn gehabt. Du hast ja gerade eben auch selbst gesagt, du hast halt ganz viel gelernt aus den schlechten Situationen, weil du einfach dir Techniken und alles aneignen musstest, damit du eben an dem Tag topfit bist. 2 Wochen vorher dachtest du vielleicht, oh, es steht alles auf der Kippe, und dann hast du eben neue Techniken kennengelernt. Sag mal, Meditation und Visualisierung, da arbeitest du auch mit, oder? Wenn ja, wie?
Also das war auch eine wirklich lehrreiche Zeit. Beim Taekwondo war ich nicht ganz so erfolgreich und da hatte ich das mentale Training noch nicht für mich entdeckt. Und dann vom Wechsel zum Taekwondo, zum Kickboxen, habe ich die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, weil ich irgendwie, Intuition leitet einen ja auch und meine innere Stimme meint, irgendwas fehlt dir, damit du erfolgreich sein kannst und bestehen kannst im Wettkampf. Und man hat das ja immer mal gehört bei den Profifußballern, Mentaltrainer. Und da habe ich angefangen, mich schlau zu machen und habe ich die Mentaltrainerausbildung gemacht und dann habe ich das verstanden. Das ist auch ein Fass ohne Boden. Das ist immer noch ein Prozess des Lernens. Und vor meiner ersten WM habe ich wirklich 3-mal am Tag mich in einen tiefen, entspannten Zustand gegeben, um mir wirklich dieses Gefühl, ich bin Weltmeisterin, vorgestellt, visualisiert, diese Euphorie, dieser Stolz, und bin mit diesem glücklichen Gefühl ins Training, durch meinen Alltag. Halt, ich habe wirklich versucht, 24/7 dieses Gefühl hochzuhalten, weil es gibt diesen Spruch, Markus 11,24, bittet nur um was ihr wollt, glaubt, dass ihr dankend erhalten habt, so wird euch gegeben. Also wenn du ein Ziel hast, wie jetzt Ironman-Sieger, erfolgreiche Unternehmerin, Mutter von 4 Kindern, was auch immer, dann musst du dir dieses Endziel konkret vorstellen können, riechen, hören und vor allen Dingen fühlen und das so lange wie möglich in deinen Alltag integrieren. Und der Alltag ist aber manchmal so voll, man ist in seinem Hamsterrad, wird dann da rausgerissen, dass man das vergisst. Und es ist auch nicht so einfach, wenn du noch nie Weltmeisterin warst. Wie fühlt sich überhaupt ein Weltmeister an? Und das musst du dir erstmal erarbeiten.
Ja, klar. Du weißt es, ich weiß es nicht, wie sich ein Weltmeister anfühlt. So, liebe Nathalie, wir haben über Training gesprochen, wir haben über das Mentale gesprochen, Visualisierung. Jetzt gibt es einen riesen Baustein. Ich sage immer bei mir, ja, wie soll ich das formulieren? Die große Herausforderung, eine gesunde Ernährung. Wie wichtig ist beim Boxen denn die Ernährung und auf was kommt es an? Weil du auch gesagt hast, du nimmst ab vor dem Kampf, ja, du hungerst. Das hätte ich jetzt nicht erwartet beim Boxen, weil du brauchst ja die Kohlenhydrate, um irgendwie auch Kraft zu haben. Welchen Faktor stellt die Ernährung dar?
Also unsere Trainer sagen immer, ein hungriger Löwe jagt besser, um das zu rechtfertigen, wenn du hungern musst.
Okay.
Also ich habe das Glück, ich hatte tolle Ernährungsberater, Timo Kohlemann, und der hat dann mich erstmal versorgt mit einer Ernährungs-App, die er entwickelt hat. Ich habe 1900 Kalorien, die ich essen darf, und ich fange mal 6 Wochen an und dann geht mein Gewicht so runter und on-point habe ich mein Gewicht. Aber es ist schon viel Verzicht. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwo was essen, sondern ich bereite mein Essen vor, ich wiege es ab, ich habe eine genaue Range zwischen Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß, was ich essen darf. Und also für mich funktioniert das wunderbar, aber es ist natürlich jetzt kein dauerhafter Zustand.
Ist so ein bisschen wie beim Bodybuilding, ne? Also beim Bodybuilding ist es ja auch so, dass du versuchst, dann ganz viel Wasser zu trinken, dass du die Muskulatur dann auch gut siehst, aber den Wasser aus dem ganzen Körper rausholst, das ganze Wasser, und gleichzeitig nur noch gefühlt Salat und so isst, um irgendwie dein Wettkampfniveau zu erreichen.
Also das habe ich nicht, beim Kampfsport nennt man das Weight Cut. Das ist wirklich so, dass die Menschen 2-3 Tage kein Wasser trinken.
Krass.
Aber Reis mit Salz essen und dann noch abschwitzen. Aber es gibt halt echt auch die Fälle, die sterben oder Nierenschaden davon haben. Und ich habe deswegen mich für eine gesunde Diät entschieden, die sehr viel Disziplin fordert. Aber ich wollte das meinem Körper nicht zumuten. Vor allen Dingen, wenn du danach 10 Runden boxen musst. Also ich hatte dann halt bei 2 Weltmeisterschaften auch das Gefühl, dass die Gegnerin in den letzten Runden eingebrochen ist, weil die halt so ihr Gewicht erreicht haben, ne? Und ich bin da durchspaziert mit voller Kraft und Ausdauer, weil ich es halt intelligent gemacht habe und mit der Disziplin. Aber ich würde sagen, Ernährung ist sehr individuell. Das Beste ist an für sich, sich Wissen anzueignen und dann zu essen, wenn du hungrig bist, aufzuhören, wenn du satt bist, so vielfältig und gesund wie möglich, regional, frisch zubereitet. Mal darf es auch eine Pizza sein, mal darf es auch ein Eis sein. Also ich finde nicht, dass man sich jetzt da so geißeln muss. Aber es ist individuell. Lern auf dein Hungergefühl zu hören, auf deinen Appetit. Und ja, hör auch auf zu essen, wenn du satt bist.
Das heißt, du hast ja gerade von deinen 1900 Kalorien gesprochen. Man versucht aber schon, deine Muskelmasse zu erhalten. Du sollst nur Fett abnehmen, oder? Yeah. Oder was nimmst du ab, wenn du abnimmst?
Ja. Also am Ende muss ich sagen, verliere ich auch ein bisschen Muskeln, weil es geht nicht anders. Mhm. Aber ich wäre halt einfach sonst zu schwer. Mhm. Aber das ist okay. Also ich habe das ja 14 Mal gemacht und 14 Mal hat es wunderbar geklappt.
Krass.
Und komischerweise, ich brauchte dann am Ende schon fast gar nicht mehr tracken, weil ich das so intuitiv wusste, okay, das hat so viele Kalorien, das hat so viele Kalorien, ich kann jetzt das essen, ich kann jetzt das essen und geht das Gewicht runter.
Wahnsinn. Ja gut, jetzt gibt es bei der Nathalie ja noch viel, viel mehr als das Boxen. Wir haben eingangs darüber gesprochen und ich möchte auch zum Abschluss noch auf das ein oder andere zu sprechen kommen, was du alles noch so Cooles machst. Du bist Personal Trainerin von Udo Lindenberg, das darf man auch sagen. Wie kam denn dieser Kontakt damals zustande? Wie lange bist du das schon und wie beeinflusst das auch deine Karriere?
Also ich habe Udo sehr viel zu verdanken. Also seit 15 Jahren kenne ich ihn und damals hatte ich nur einen Raum bei einem Personal Trainer Kollegen gemietet und da ist Udo rein spaziert und hat EMS-Training das erste Mal ausprobiert. Aber er wollte halt, dass der Trainer ins Atlantik kommt und das zu einer Zeit so 20, 21 Uhr. Und das war damals Johannes Pommerin, der hat auch Sylvie Mais trainiert und er meinte, oh nee, das ist mir zu spät, Nathalie, hast du Bock auf den Job? Ich dachte, yes, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns einmal kennengelernt, bin ich mit so einem EMS-Koffer ins Atlantik gefahren und das war, also das hat sofort gematcht und dann durfte ich ihn jetzt schon öfters für die Tour fit machen. Das ist immer, wenn er eine Tour hat, dann wird das Training intensiver. Wenn er dann keine Tour hat, dann ist es halt ab und an und mittlerweile würde ich sagen, sind wir auch sehr gut befreundet. Ich habe ihn wirklich lieb. Er ist ein Mentor für mich und hat mir auch sehr, sehr geholfen einfach bei meiner Karriere.
Ja, cool. Ich habe das letztens von einer Musical-Darstellerin gehört. Wenn die vor ihrer Show abends Sport gemacht hat, tagsüber, also genau das, was du mit Udo auch gemacht hast, hat die eine viel bessere Stimme, viel mehr Kraft in der Stimme. Das heißt, die sportliche Fitness wirkt sich auch auf die gesangliche Fitness aus, auf die Stimmbänder indirekt, weil der Körper einfach mehr Kraft mitbringt. Ich meine, der Körper ist ja eine Resonanz, ist ja ein Resonanzkörper, wenn du singst, ist ja ein Instrument. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Udo das für die Tour auch braucht, ne?
Naja, du musst dir vorstellen, die Show geht meistens 3 Stunden und die Bühne ist 30 Meter lang und er singt und tanzt. Also das ist schon, er braucht eine gute Kondition.
Ja. Gut, dann möchte ich natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein bisschen was mitgeben. Und du hast so schön gesagt, du bist ja relativ spät dann Profiboxerin geworden, 37. Was würdest du Frauen speziell über 30 raten, die vielleicht neu starten wollen, die noch Träume haben?
Auf jeden Fall Gas zu geben und es ist mehr möglich, als man ahnt und denkt. Und auch wenn man noch nicht weiß, wie man seine Ziele erreicht, fang mit dem an, was du hast, dort, wo du stehst und vertraue dem Leben, vertraue dem Universum. Dir werden Menschen begegnen, die dir Wissen vermitteln, das dich voranbringt. Dir werden Türen geöffnet, wovon du noch gar keine Ahnung hast. Und ich bin mir sicher, dann wirst du Schritt für Schritt immer näher an dein Ziel kommen. Aber eins möchte ich dazu auch noch sagen. Diese Bedeutung, der Weg ist das Ziel, nach 22 Jahren Kampfsport, hat in meinem Leben eine extreme Bedeutung bekommen, weil durch diesen Weg habe ich mich extrem entwickelt. Und zum Beispiel bei meinem letzten Kampf habe ich den Kampf verloren, aber ich war trotzdem extrem stolz und glücklich, weil ich das überhaupt dahin geschafft habe, in dem Alter so eine Möglichkeit gehabt habe, einmal Main Event in England zu boxen, Life of the Zone, die ganze Pressearbeit im Vorfeld und meine Seele ist so gereift, früher als ich verloren habe, da habe ich mich wochenlang verkrochen, geheult, konnte niemanden ins Gesicht gucken und dachte, oh Gott, das ist voll peinlich, ich schäme mich, aber das habe ich gar nicht mehr, das hat sich total transformiert und geh den Weg und sei stolz und glücklich auf dich und auch wenn du mal scheiterst, das ist part of the game, also akzeptiere das und nehme das nicht so als Scham, Niederlage, als negatives Gefühl wahr, sondern du kannst so stolz sein, dass du es überhaupt versucht hast, dass du überhaupt da hingekommen bist. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen eine WM live auf The Zone bei dem Verband boxen können. Es sind halt nicht viele, ne? Hm.
Welche drei Routinen sind für dich denn unverzichtbar, physisch, mental und emotional?
Die Reinheit deiner Gedanken, das ist das Wichtigste. Also du kannst immer nur einen Gedanken zur gleichen Zeit denken und ein Gefühl zur gleichen Zeit fühlen. Und ich bin so konditioniert. Ich habe natürlich auch mal Triggerpunkte in meinem Alltag, wo ich kurz dieses Gefühl kommt, ich will an die Decke gehen. Aber lohnt sich das? In der Regel nicht. Mhm. Ich glaube, wir sind Magneten und das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Und ich möchte ein Mensch sein, der die Gesellschaft positiv bereichert, der andere zum Strahlen bringt. Wenn ich mein Gegenüber verlasse, dass ich ihn vielleicht inspiriere, motiviere und das gibt mir Motivation, diesen Gedanken und Gefühle im Griff zu haben und diese Impulskontrolle auch auszuüben. Weil wir Menschen können Impulskontrolle ausüben. Tiere können das nicht. Die müssen aus einer Reaktion dann agieren. Aber wir haben immer kurz einen Moment, will ich das? Und die Menschen, die keine Impulskontrolle haben, du wirst getriggert und gleich irgendwie schimpfen oder hupen oder ausflippen, das sind ungeschulte Geister. Und das ist das Wichtigste. Dann Ruhe und Stille, weil das müssen wir uns alle bewusst machen. Wir leben in einer so schnellen, hektischen Zeit. Wir kriegen so viele Informationen unbewusst auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Und das Heilsamste ist einmal Ruhe und Stille, am besten in der Natur und einfach sein und nichts machen, damit dein Gehirn mal das alles verarbeiten kann und deine Intuition zu dir sprechen. Aber wenn du dich immer vollballerst den ganzen Tag, da wirst du diesen Draht zu deiner inneren Stimme nicht finden. Und das Dritte, schon sich gesund ernähren, weil jemand, der mal richtig krank war, dem es richtig schlecht gegangen ist, der weiß, an für sich ist Gesundheit das Wichtigste. Und achte auf deine Gesundheit, die Basics gut machen. Trink deine 2 bis 3 Liter, ess deine 4 bis 6 Obstgemüsesorten am Tag, rotiere. Genügend Eiweiß. Eiweiß ist der wichtigste Baustein deines Körpers. Und mach die Basics erstmal gut und dann kannst du weitergehen. Da gibt es ja noch viel mehr, was man machen kann. Aber bei vielen Menschen, die ich coache, trainiere, stelle ich fest, die machen nicht mal die Basics gut. Mhm. Was willst du denn dann über Nahrungsergänzungsmittel sprechen, wenn du nicht mal deine Ernährung im Griff hast?
Das stimmt. Nathalie, ich glaube, da waren ganz viele Tipps dabei. Welche Ziele verfolgst du denn in deiner Boxkarriere? Noch ein weiterer WM-Gürtel oder vielleicht eine Titelverteidigung? Was sind deine Ziele?
Also, ich schreibe jetzt gerade ein Buch. Das nimmt mich total ein, muss ich sagen. Das habe ich auch nicht so erwartet. Das ist auch mein erstes Buch. Das nenne ich Champions Mindset. Das mache ich in der Kooperation mit Men's Health und Women's Health zusammen. Und das wird mich jetzt bis September erstmal beschäftigen und dann auch die Promotion um das Buch. Da wird es dann nochmal eine große PR-Kampagne geben. Und ich habe mittlerweile viele Events, viele Firmen, mit denen ich zusammenarbeite. Da ergeben sich auch ganz viele neue Dinge. Und deswegen bis September gehört mein Fokus erstmal diesem Buch und all die Dinge, die ich neu erfahre, erstmal sacken lassen, aufnehmen und dann entscheide ich weiter.
Cool, dann meine Abschlussfrage an dich. Wenn du eine einzige Botschaft mitgeben könntest, wie lautet diese?
Folg deinem Herzen.
Mega, das lassen wir so stehen, ja? Mega cool, on the point. Ich sage vielen, vielen Dank, Nathalie. Das war wirklich sehr inspirierend und ich freue mich auf das Buch. Wenn jemand dich als Personal Coach haben will oder allgemein noch Fragen an dich hat, wir verlinken alles in den Shownotes, die Website und so. Nimmt einfach mit Nathalie Kontakt auf, kontaktiert sie auch in den sozialen Netzwerken und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Das war's an dieser Stelle.
Danke.
Von Ilkas Welt und ich freue mich schon heute auf die nächste Ausgabe. Ihr bestimmt auch. Bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.